Hallo, Deadly.
Hi, Hex.
Grüß dich, na. Die 4.6 ist jetzt irgendwie kurz vorm Release, während wir sprechen. Wir haben heute den 28.01.2026. Es gab sogar schon eine Mail dazu, welches Schiff da kommen wird. Zumindest habe ich sie bekommen. Das wird ja in den Abendstunden wahrscheinlich gehen. Auf dem Discord wurde schon geschrieben, ob und was der kleine Patch sollte, der Zwischenpatch. Was weißt du?
Also aktuell ist ein Release Candidate auf dem PTU Live für alle Wellen. Ja. Grundsätzlich wird das vermutlich einer der etwas kleineren Patches. Wir wissen aber auch schon, welches Schiff kommen soll, weil das schon geteased wurde. Und ja, ich muss gestehen, ich lag falsch. Es kommt wirklich die RSI Hermes.
Mhm.
Ja. Quasi ein Frachter auf Chassis vom Apollo. Und ja. Das wird vermutlich so ein Schiff, wo sich viele Leute darüber aufregen werden, dass sie die Frachtkisten nicht vernünftig durch die Klappe kriegen.
Ist die einfach... Okay. Moment. Der hintere Bereich, oder was? Da muss man sie durch.
Ja.
Durchkriegen. Ja.
Du kannst dir das Ganze quasi so vorstellen, die Medical Base sind komplett draußen und stattdessen halt Frachtraumbereich. Diese hinteren zwei kleinen Räume sind auch, haben sie die Zwischenwände rausgenommen. Die Komponenten hängen direkt an den Wänden vom Frachtraum. Auch da ist noch Frachtbereich. Und die Luftschleuse ist auch nicht mehr so lang wie bei der Apollo, sondern ist quasi zurückgeschoben bis hinten an die Wand vom Schiff. Das heißt also, diese extra Schleusentür, die ist nicht mehr da, sondern es ist nur noch die Rampe und da geht's dann runter. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und vom vorderen Stück her ist es identisch.
Keine Aufzüge oder so, die runterfahren und wo man dann Fracht drauf machen kann?
Nee, was das Ding aber hat, ist ein Traktorstrahl, der auf einer Schiene sitzt, der dann quasi von der Mitte des Frachtgrids bis hinten an die Rampe fahren kann.
Oh, das könnte schwammig werden, da bin ich okay. Aber dann eher, ja. Ja, schon mindestens zu zweit. Ich stelle mir das gerade im Szenario vor, wenn einer am Traktorstrahl sitzt und der andere dann von außen die Kisten reinreicht, könnte es sogar ganz, ganz gut gehen. Solo ist das, glaube ich, ein bisschen Fummelei.
Ja, vermutlich.
Aber wieso bist du denn so unglücklich damit?
Nein, was ich halt nicht weiß, grundsätzlich ist das Schiff groß genug für die ganz großen Kisten, also die 8er und die 16er Kisten. Ja. Ich weiß nur wirklich nicht, ob man die da hinten über die Rampe drüber bekommt oder ob die stecken bleiben. Und wenn sie durchgehen, wird es wirklich eng.
Mhm.
Also meiner Meinung nach ist das halt so ein Schiff, das man eigentlich hätte bleiben lassen können, weil es war von Anfang an ein sehr spezialisiertes Chassis für eine sehr spezialisierte Aufgabe.
Mhm.
Und da dann jetzt im Nachhinein eine Frachtvariante draus zu machen, die dann teilweise halt einfach nicht sonderlich gut durchdacht ist, finde ich einen schwierigen Ansatz.
Mhm. Wobei es wird bestimmt auch
man hat andere Frachtschiffe,
die das Chassis lieben und sich das eben auch wünschen. Also ich habe sie mir gerade nochmal einfach angeguckt. Das ist ja schon auch sehr viel Star Trek-Feeling und dann Ja, aber so praktikabel scheint es nicht zu sein.
Aber, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben ein mittelgroßes Frachtschiff von RSI und da wurde Zeit und Arbeit reingesteckt, obwohl es von RSI ein mittelgroßes Frachtschiff gibt. Das muss man ganz ehrlich sagen, inzwischen leider sehr altbacken ist und eigentlich einiges an Liebe verdient hat. Nämlich die Constellation.
Mhm, ja.
Für die Leute, die Apollo lieben, ja, tolle Sache. Nur für die Constellation-Fans, und davon gibt es ja auch viele, ist das halt so ein bisschen der Schlag ins Gesicht und das Statement, ja, das Zeitalter der Constellation als der RSI-Frachter ist eigentlich um. Wir haben jetzt was Neues, Schönes, Schöneres, Schnelleres, Hübscheres.
Auch in der Bewaffnung und sowas, weil die Constellation hat ja viel Liebe bekommen, dass du eine Zeit lang hast, da damit auch sehr gut Solo eben sehr, sehr, sehr viele Aufträge reißen können aufgrund von der Bewaffnung und so. Das ist
was die Bewaffnung angeht, ist die Constellation immer noch deutlich besser dabei, aber der Constellation fehlt immer noch Engineering. Die Constellation hat immer noch arge Probleme mit der Kollision. Die Constellation bräuchte eigentlich einen Overhaul, wenn es um gewisse Teile des Innenraums geht. Du kannst zum Beispiel seit inzwischen 6 oder 7 Jahren in der Constellation aus dem richtigen Winkel unterm Bett durch aus dem Schiff rausgucken. Und es gibt halt sowas und noch ganz viele andere kleine Probleme. Die Luftschleusen sind quasi nutzlos, weil Navmesh nicht funktioniert.
Es klingt aber eher nach Snapfighter einem Rework. Also quasi, ne, das klingt eher, als ob die Aufregung dahingehend ist, dass sie jetzt noch nicht gereworked wurde, weil wenn sie gereworked ist, meinst du nicht, dass sie ein bisschen vielleicht mehr Fracht kriegt oder so? Oder I don't know.
Ja, vermutlich. Ja. Die Platzausnutzung könnte ganz anders gestaltet werden. Aktuell ist ja die Hälfte des theoretisch möglichen Frachtraums von der Constellation ist einfach nur ein Gehänge unter der Decke, das keinerlei weiteren Sinn erfüllt.
Haben die also, Leute vielleicht, die sie gebastelt haben?
Ich verstehe schon, warum Leute frustriert sind, dass man jetzt eben dieses neue mittlere Frachtschiff von RSI reingebracht hat, wo das existierende mittlere Frachtschiff von RSI eigentlich definitiv Aufmerksamkeit und auch Entwicklungszeit gebrauchen könnte. Entweder dafür, dass man das Funktionierende das Existierende auf den Goldstandard anhebt oder dass man dann auf Basis des Constellation Chassis, was ja nun der Frachter von RSI eigentlich ist, dass man da dann wirklich eine Mark II-Version von rausbringt.
Ja, ich glaube, da würden sich unheimlich viele freuen, aber scheinbar, ja, also ich glaube, es würden sich das Schiff auf viele neue dann auch kaufen. Ich frage mich aber, es gibt ja dieses Schiff mit den 3 Buchstaben, dessen Namen man nicht nennen darf. Und da zum Beispiel ist das Team abgezogen worden oder hat gekündigt oder wie auch immer. Vielleicht lag es auch zu lange brach. Vielleicht ist es ja ultra schwer, dieses Schiff anzufassen und niemand traut sich. Oder die Leute, die das noch irgendwie so gebastelt haben, sind nicht mehr da, dass du bei Null anfangen müsstest. Oder muss man sowieso bei einem Rework mit Null anfangen?
Ja. Ja, bei der BMM ist es definitiv so, das Schiff hat einen deutlich größeren Komplexitätsgrad, eben weil es ein Capital-Schiff ist, weil es ein großes Capital-Schiff ist, was wir bis jetzt wissen, als eine Constellation zum Beispiel. Und das ist das andere, was man bedenken muss, bei dem Banu-Stil hat CIG aktuell so gut wie keine Referenzen. Ja, es gibt die Banu Defender, aber das war es dann auch schon wieder. Und muss daraus in irgendeiner Weise einen komplett neuen Artstyle erschaffen. Bei den RSI-Schiffen auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren nichts anderes mehr gemacht, außer RSI-Schiffe. Die haben damals ja mit der Zeus angefangen, den aktuellen RSI-Stil so wirklich zu implementieren. Dann kam die Polaris als größeres Kit. Dann kamen noch so ein paar andere Sachen von RSI hinterher. Jetzt das Neueste, die Perseus. Und dann jetzt mit der 4.6 die geupdatete Aurora. Und dann demnächst auch irgendwann die Aurora Mark II.
Also da weiß man schon, dass sie kommt. Ich freue mich auf die Aurora übrigens.
Ja, bei RSI hat man halt diese ganzen Designfragen hat man eigentlich schon da. Was man halt tun müsste, ist sich ransetzen und sagen, wir tun erstmal das, was wir wissen, was wir für den Goldstandard brauchen und wenden das auf die Constellation an. Das heißt, also die Komponenten müssen überall sitzen, wo man rankommt. Die Türen müssen so abschließen, dass es in irgendeiner Weise lufttechnisch Sinn macht. Der Fahrstuhl zum Beispiel müsste so umgebaut werden, dass er einem nicht jedes Mal den Kopf abhackt, wenn man da runterfährt. Solche Geschichten. Das ist alles nicht so super viel Aufwand und vor allem kann man im Zweifelsfall einfach hingehen und sagen, so, die RSI-Tür 1, die haben wir jetzt an 30 anderen Punkten verbaut, dann setzen wir die hier jetzt gerade rein und muss dafür nicht sonderlich viel Neues machen.
Ist das aber nicht eben so, dass sie beim Rework zum Beispiel von der Aurora komplett vielleicht nochmal von Null anfangen? Meinst du, die nehmen sich zumindest die Rohdaten und fangen dort die Grids und so weiter? Ja. Also ich kenne es nur vom Blender, das waren die anders.
Wir haben die Goldstandard Aurora, haben wir ja gesehen jetzt auf dem 4.6er PTU. Die kommt ja auch mit.
Ach was.
Und was auf der Goldstandard Aurora passiert ist, die haben innen drin einen Feuerlöscher an die Wand gehangen. Die haben so ein bisschen das Cockpit aufgeräumt, dass es deutlich bessere Sicht hat. Die haben die Treppchen so weit angepasst, dass man da besser hochkommt. Und sie haben halt überall Component Access an die Außenseiten verbaut, bis hin zu dem Punkt, dass du jetzt auf deine Aurora oben drauf klettern musst, um an gewisse Komponenten ranzukommen. Aber das ist halt das, was sie für den Goldstandard gemacht haben.
Aber
und bei der Aurora macht das ja auch Sinn, weil das ist der eine Starter von ASI. Aber bei diesem Hermes gegen Constellation Ding haben sie, oder habe ich die Befürchtung, dass sie sich ein Konkurrenzschiff innerhalb dieses ASI-Lineups gebaut haben, was meiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre.
Ja, also ich sehe den Fakt, dass sie das liefern und gleichzeitig den Rework oder das Rework von der Aurora. So habe ich vielleicht die Hoffnung, wenn das nächste Mal was von der RISI kommt, kommt vielleicht zusätzlich auch noch das Rework von der Constellation. Aber naja, träumen darf man ja noch.
Wir müssen es sehen.
Ja, aber kommt ja, ne? Also viele der Reworks sind ja unheimlich, wenn du dir das anguckst, auch ausstehend. 600i hieß sogar mal, dass sie es doch nicht machen. Ich glaube da, die Avenger Titan beispielsweise, die komplette Geschichte ist auch noch ausstehend. Gut, aber ich verstehe, dass Menschen wie du, quasi, du bist wahrscheinlich nicht allein, einfach sagen, das ist jetzt aber doof.
Ja.
Ja, gut, zum Glück, du kennst mich ja, ich muss ein Schiff erstmal nochmal sehen und dann kann ich mich, quasi da damit irgendwie anfreunden oder sagt, das ist dann nichts. Bisher konnte ich aber für jedes Schiff noch irgendwas finden. Deshalb fällt es mir so schwer, dieses, ich muss sie mal in Aktion sehen und muss gucken, was einen Spaß sie macht. Mit ein bisschen Fantasie finde ich für sie vielleicht etwas, wo ich sage, ja, mag sein, dass sie dieses Line-Up jetzt nicht so schön rund macht, aber gibt's dazu Gespräche? Bitte sag. Ich wollte nur fragen, in dem Zusammenhang gibt es ja auch bestimmt Gespräche dann, wo man sagt, CRG will nur Geld machen mit neuen Schiffen. Ne? Also so, wenn sie sowas bringen, dann wollen sie, dass das gekauft wird, statt was zu bringen, was ich schon habe, das mal zu refreshen. Ich warte.
Ja, das andere, und das ist noch so das andere, was mir so ein bisschen als Apollo-Besitzer und als Apollo-Fan auffällt und so ein bisschen, so ein flaues Gefühl im Magen verursacht, ist halt, dass wir jetzt relativ schnell, also die Apollo kam ja erst im Sommer letzten Jahres, dass wir eben relativ schnell nach Release der Apollo eine Variante vom Chassis bekommen haben für einen Gameplay-Loop, für den das Schiff eigentlich nicht gedacht war, während das originale Schiff in dem gewollten Gameplay-Loop noch gar nicht fertiggestellt ist. Weil auch bei der Apollo fehlen ja immer noch Mechaniken, die versprochen wurden in der Broschüre. Wie zum Beispiel diese Shepard Medilift Drone. Dass man da halt sagt, wir haben das Schiff damals eigentlich schon halbfertig rausgehauen. Weil, und das ist ja noch der andere Punkt an der Apollo. Andere Schiffe haben ja durchaus auch Drohnen an Bord, wie zum Beispiel ein Reclaimer oder eine Carrack. Und die haben entsprechende Facilities, haben die schon entsprechend eingebaut, aus denen man dann diese Drohnen nutzen kann. Und das fehlt bei der Apollo ja alles noch. Da ist bei der Apollo letztendlich einfach nur eine flache Wand, wo das hin sollte. Heißt also, die Sachen sind schon nicht fertig rausgebracht worden. Natürlich kann man da jetzt argumentieren, wollten wir diese Sachen erst rausbringen, wenn wir dann wirklich die Drohnen dafür haben. Da ist halt nie irgendwas nachgeliefert worden. Und dann kommt jetzt auf einmal eine komplette Alternativversion des Chassis für eine alternative Anwendung, wo man sich dann fragt, und was ist eigentlich dann mit den originalen Apollos?
Aber das ist
da
so,
der
ist,
weitere Plan?
Das ist doch so, wie es ist im Sprint und im ganzen Agilitätsmodus in Unternehmen. Das ist ja eine Entscheidung, die ja schon vor Wochen und Monaten dann so gesehen aus der Sicht, die du bemängelst, falsch getroffen wurde. Richtig? Das heißt, man hätte schon einfach früher sagen sollen, wir nehmen das dran. Weil sie müssen ja gucken, was nehmen wir dran? Wir wollen den Leuten was geben, was irgendwie antörnt, damit sie es auch kaufen. Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn ich dich fragen würde und du aus dem Bauch oder aus der Rationalität im Verstand antworten müsstest, wenn man jetzt die Constellation herausgebracht hätte statt der Hermes, so heißt sie, ne? Würde sich die Constellation genauso gut verkaufen? Also ist das vielleicht schon marketingtechnisch eine Entscheidung gewesen? Und sind so Entscheidungen vielleicht, also Marketing sagen wir immer, aber einfach so Entscheidungsgeber da auf der finanziellen Seite von Star Citizen?
Also ich glaube, grundsätzlich ein neues Schiff verkauft sich immer besser als eine Variante von einem alten Schiff.
Hm.
Das ist leider so. Nur ich bin der Meinung, dass das niemals der entscheidende Faktor sein sollte. Natürlich ist es eine Sache, die muss man irgendwo im Hinterkopf behalten, aber es ist definitiv auch so, dass CIG insbesondere in der Vergangenheit unglaublich viele Sachen versprochen hat und ein riesengroßes Problem damit hat, diese Versprechen dann auch tatsächlich einzuhalten und das, was sie angekündigt haben, tatsächlich dann auch zu erfüllen. Und in vielen anderen Feldern muss man ihnen wirklich hoch anrechnen, dass sie es irgendwann geschafft haben, einzusehen, es bringt nichts, wenn wir hier noch mehr und noch mehr und noch mehr versprechen. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, diese Versprechen auch tatsächlich mal einzulösen. Und in vielen Feldern klappt das, nur bei den Schiffen irgendwie weniger.
Gibt's denn, hast du auch quasi das, wie du es hier darstellst, quasi deine Meinung, hast du die auch so im Spektrum gelesen? Also so gibt's schon auch andere Menschen, die sagen, was soll das? Oder ist es was du uns mitbringst einfach? Okay.
Das ist tatsächlich eine Meinung, die habe ich jetzt schon mehrfach aus verschiedenen Ecken gehört, weil insbesondere die Hermes ist halt wieder so ein bisschen so das perfekte Beispiel dafür. Dass man sagt, wir haben hier ein Chassis, das war dafür eigentlich nie gedacht und da ist das Original noch gar nicht fertig, aber da bauen wir jetzt schon eine Variante von, während Leute mit einem eigentlich gleichwertigen Schiff seit Jahren darauf warten, dass wir es mal wieder soweit fixen. Im aktuellen Live-Patch kannst du die Constellation nicht spielen, weil du, sobald du durch die hintere Tür gehst, einfach durch den Boden fällst. In so einem schlechten Zustand ist das Ding. Und dann setzt man sich hin und sagt, ja, wir bringen hier jetzt eine Variante von einem medizinischen Schiff raus, das auf Prachter umgebaut ist. Weil wir wissen, es verkauft sich besser, als wenn wir einfach das alte, kaputte Schiff fixen. Da merkt man ein bisschen zu sehr diesen Marketing- und finanziellen Aspekt in der Entscheidungsfindung und das ist meiner Meinung nach eine Sache, der muss CIG extrem vorsichtig mit sein, einfach weil es sonst halt wieder zu sehr schlechter Presse führt, die Firma eh schon hat, aber insbesondere jetzt, wo man anfängt, diese schlechte Presse anzugehen, ist es meiner Meinung nach eine sehr, bescheidene Entscheidung. Auf der einen Seite zu sagen, ja, wir kümmern uns jetzt drum, wir kümmern uns um die ganzen Sachen, die über die Jahre liegen geblieben sind, wir kümmern uns um den Schiffsbacklog, wir verkaufen keine Concepts mehr, alles kommt jetzt straight to flyable raus, wir kümmern uns um die ganze Technical Debt, Year of Playability und so weiter und so fort. Und dann kommt sowas, was ist eigentlich ein relativ offensichtlicher, man muss es schon Cash Grab nennen, als erstes Schiff im neuen Jahr raus.
Ach, das kann ja auch enttäuschend sein.
Für die Medien und für die Presse ist das gefundenes Fressen und der Spielerschaft, der Moral tut es auch nicht sonderlich gut. Insbesondere, dazu noch sagen, in einem Patch, der vermutlich auch eher einer der schwächeren Patches des Jahres wird.
Ich weiß nicht, ob das quasi so eine Deskalations-Eingebung ist, die ich heute habe, aber ich denke, nach wie vor. Ich stelle mir vor, da ist dieses Chassis und da waren ein paar Leute da dran am Arbeiten. Wenn ich denen sagen würde, bitte macht jetzt noch die Frachtvariante da draus, habe ich innerhalb von der kürzeren Zeit ein Schiff, was ich dann quasi loswerden kann und spare so Ressourcen. Dass die Punkte, die du sagst, nicht valide sind oder sonstiges, das sage ich damit nicht. Ich sage einfach nur, ich versuche immer noch zu verstehen, wieso das dann halt so ist, ne? Weil wir können ja nicht ganz intern in die Prozesse irgendwie und Gespräche und E-Mail-Verläufe.
Es ist grundsätzlich einsehen. Also rein objektiv gesehen war die Entscheidung vermutlich einfach nur, wir haben hier jetzt entweder die Option, wir nehmen das Ding, was wir schon haben und fixen es und bringen es auf den neuesten Stand mit der Constellation.
Mhm.
Oder wir bauen uns eben diese Hermes-Variante. Was benötigt weniger Ressourcen von unserer Seite und generiert damit mehr vorhersehbares Einkommen. Das wird letztendlich einfach nur der Entscheidungsprozess gewesen sein. Vielleicht nicht mal das Einkommen mit eingerechnet, aber einfach nur die Frage, was benötigt weniger Ressourcen von unserer Seite, was kriegen wir schneller aus der Tür? Und da ist es natürlich so, dass das Schiff, an dem du eh gerade erst vor einem halben Jahr gebaut hast, da geht es schneller, sowas reinzuzimmern, als wenn du dich jetzt mit der Constellation auseinandersetzt und sagst, ich muss mir jetzt erstmal angucken, was mit diesem Ding eigentlich alles nicht stimmt.
Mhm. Ja, so stelle ich mir das vor, ja, genau. Genau so.
Und das wird der Entscheidungsprozess gewesen sein. Das Ding ist aber, dass es aus meiner Sicht nicht die richtige Art und Weise ist, das Ganze anzugehen, weil Ob der finanzielle Aspekt reingerechnet ist, mal dahingestellt, aber es bezieht halt nicht ein, wie kommt das Ganze bei der Community an, wie kommt das Ganze bei der Presse an. Und das ist eine Sache,
gute Presse, viel Presse.
Ja, das ist aber eine Sache, da muss CIG meiner Meinung nach aktuell echt vorsichtig sein, weil sie wollen jetzt 2026, wollen sie Squadron rausbringen. Das wird quasi der große Release für diese Firma dieses Jahr. Und CIG ist in einer Situation, wo, damit das Ganze sich langzeitlich tragen kann, Squadron eigentlich ein gutes Spiel sein muss. Da gehe ich davon aus, das wird es. Und vor allem auch von der Presse und von den Kritikern sehr gut angenommen werden muss.
Mhm.
Und das Problem ist aber, wenn eine Presse oder wenn ein Pressemitarbeiter, wenn ein Reviewer oder wenn ein Kritiker in Squadron 42 schon mit einem faden Beigeschmack von Star Citizen reingeht, dann kann das beste Spiel der Welt sein. Das wird diese Leute nicht überzeugen.
Weil sie quasi das Gesamtpaket dann auch sehen, ne?
Ja, weil sie das Gesamtpaket sehen und vor allem schon mit einem negativen Einstellung CIG gegenüber in dieses Review reingehen.
Mhm.
Von daher müsste CIG meiner Meinung nach zumindest bis zum Release von Squadron echt aufpassen, wie sie sich nach außen präsentieren, wie sie ankommen, damit sie sich damit nicht Chancen bei Squadron verhageln. Und ich fürchte, aus dem Gesichtspunkt wäre es deutlich schlauer gewesen, hätte man sich hingestellt und gesagt, hey, wir haben uns hier die Connies vorgenommen, wir haben jetzt mal ein halbes Jahr da hinein investiert, wir haben hier jetzt entweder eine Constellation Mark II oder aber die Constellation Gold Standard mit leichten Updates oder. Hier habt ihr das Legacy-Schiff schlechthin. Die Constellation war damals, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Constellation war damals das erste richtige Multicrew-Schiff in Star Citizen. Das ist eins der ältesten Schiffe, die wir überhaupt haben.
Ich habe ganz viele Leute sagen hören, das Lieblingsschiff von Chris Roberts.
Ja, das ist Lieblingsschiff ja auch von Chris Roberts auch. Ja, ja. Aber es ist halt auch einfach ein Schiff, das gehört für viele Leute einfach zum Kern dieses Spiels dazu. Und das ist auch für viele Leute ein absolutes Lieblingsschiff. Und dem ein Konkurrenzprodukt vom selben Hersteller zu geben, weil es schneller ging, sieht für viele Leute halt sofort aus wie ein Cashgrab und das ist sofort die negative Presse, die CIG sich aktuell eigentlich weniger leisten kann denn je. Weil Ziel setzen und oder das war ja die Zielsetzung, dass man dann mit Squadron und mit den Verkäufen von Squadron irgendwann die weitere Entwicklung finanzieren will.
Das wäre so, als ob sie einen Data Runner machen würden, der irgendwo zwischen MSR und nach oben, nach unten irgendwas liegt oder sowas, eher nach unten.
Ja, das können sie ja grundsätzlich tun.
Und dann würde ich mich fragen, ja, aber die MSR ist auch noch weit weg vom Schuss, oder? Also ich glaube, die ist
Nein,
noch
es,
weit
es
weit
ist ja
aber gut,
noch
nicht so alt wie die Conny.
Es wäre ja, wenn keine Ahnung, jetzt Origin sagt, wir bauen jetzt einen Data Runner in ungefähr Größe MSR, dann könnte man ja sagen, das ist ein Konkurrenzprodukt mit einem anderen Designstil, dann ist das halt so. Das haben wir ja relativ häufig. Es wäre eher so, als gäbe es dann auf einmal von Crusader noch einen Data Runner in einer ähnlichen Größenklasse wie der MSR, keine Ahnung, die C1 Data, die D1. Und dann würden sich viele MSR-Besitzer sehr verarscht vorkommen.
Wird doch bestimmt so kommen. Wenn sie Data Running einführen, dann mit einem neuen Schiff und die MSR braucht dann noch ein Jahr, bevor sie überhaupt angefasst wird. Okay.
Und grundsätzlich haben sie halt.
Ich musste das aus meiner MSR-Denke denken. Ich kann jetzt besser nachvollziehen. Trotzdem, böse Energie. Geht es denn so weiter jetzt? Du hast schon gesagt, kleiner Patch. Nee, mit geht's so weiter meine ich die 4.6 kommt. Da gibt's ja nicht viel auch, oder? Also, wir haben diese Night Vision. Ich glaube, darüber haben wir sogar eine Podcast-Episode schon gesprochen. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Lamp heißt sie, genau. Ist auch nicht in jedem Schiff, habe ich gehört jetzt vor ein paar Tagen. Und dann haben wir die Missionen und das war's dann. Und die Aurora noch und halt eben die Hermes.
Ja, Lamp soll im Endeffekt auf allen Schiffen verfügbar werden. Es kommen die Event-Missionen dazu. Kann man drüber denken, was man will. Das Ganze wird aber vermutlich sehr grindlastig.
Also sie haben den Hebel nicht runtergedreht bisher.
Ja, sie haben es ein bisschen angepasst, soweit ich das gelesen habe. Aber es ist immer noch so ein Event, wo man sich echt die Rewards angucken wird. Und ich habe hier schon hier bei dem Resource Drive, habe ich als Mensch, der relativ viel Star Citizen spielt, habe ich nach anderthalb Fraktionen einfach aufgehört, weil es mir zu langweilig wurde und zu langwierig. Ich habe halt einfach irgendwann gesagt, nee, Leute, reicht mir hier.
Ja,
ich habe Crusader
auch
vorgespielt, ich habe Hursten angefangen, aber Hursten dann fertig zu machen, konnte ich schon nicht mehr dazu. War der Dispatcher von Hursten war ein zu großer Depp.
Stimmt, da war ja was. Macht eine Mission mit Frachtaufzügen, wenn die Frachtaufzüge nicht funktionieren. Da, ich meine, wir reden heute einfach so von Enttäuschungen. Und die sind ja bei der Star Citizen Community an verschiedenen Ecken. Du merkst, Star Citizen enttäuscht mich ja komplett an anderen Stellen als dich. Und ich finde zum Teil andere Stellen als du. Dann haben wir noch Nahtstellen. Also das ist schon eine Sache. Und Wipe ist natürlich auch so ein Thema. Und da habe ich heute, kurz bevor wir die Podcast-Aufnahme begonnen haben, hat ja quasi Blackie geschrieben, dass kein Wipe kommt. Und an dieser Stelle nun ganz kurzen Gruß an Akira, der das hier während der Arbeit hört. Danke, dass du uns erinnert hast, einen Podcast aufzunehmen. Akira, der geht auf dich. So, ja.
Nee, also zum Thema Wipe würde ich mich auf absolut nichts verlassen, aus dem folgenden Grund. Der aktuelle Wipe wird ja dadurch nötig, dass es einen Exploit gegeben hat, mit dem man sich quasi unendlich viel Geld cheaten konnte und gewisse Leute damit komplett den Markt gecrashed haben, bis hin zu dem Punkt, wo einfach Milliarden an Alpha UEC an zufällige Leute verschenkt wurden.
Ich habe schon 3.
Ja, ich bin glücklicherweise noch drumherum gekommen. Aber es ist halt so, dass die Player-Economy ist aktuell völlig kaputt. Und wenn CIG jetzt einfach wipen würde, würde das absolut nichts bringen, weil morgen hätten sich die Leute das Geld wieder geholt. Das würde absolut keinen länger wirkenden Effekt haben. Das Ding ist, in der Vergangenheit hat es schon ähnliche Fälle gegeben, wo CIG danach Bugs und Glitches, mit denen man sich Alpha UEC duplizieren konnte, gewisse Sachen zurückgesetzt hat. Und damals war es so, Punkt 1, das kam absolut aus dem Nichts, das wurde nicht angekündigt, weil dadurch die entsprechenden Akteure gar nicht die Möglichkeit hatten, in irgendeiner Weise zu versuchen, Wege drumherum zu finden, sondern der Wipe war einfach da mit dem Fix. unangekündigt auf dem Live-Server. Und dann war es halt so. Mhm. Und das andere ist, dass halt nicht komplett die Charaktere gewiped wurden mit einem Full-Database-Reset, sondern dass CIG damals schon sehr spezifisch Spieler angehen konnte, die mehr als Menge X auf dem Konto hatten. Und die dann halt alle wieder runtergesetzt hat auf die Start-Alpha-UEC. Und der durchschnittliche Spieler, der nicht von diesen Glitches profitiert hat, der hat von diesem Wipe eigentlich nichts mitgekriegt, außer dass mal irgendwann die Essensgeschichten weg waren. Und das war's aber auch. Essen und Munition waren weg. Hm. Weil die verschwinden halt nach jedem Patch. Aber als normaler Spieler, der nichts mit diesen Glitches zu tun hatte, hast du da nichts mitbekommen von. Und ich gehe ganz stark davon aus, ob der Natur dieses Problems wird vermutlich das Geld verschwinden. Und es kann sein, dass bei gewissen Leuten dann auch in-game gekaufte Schiffe gewiped werden. Aber ich gehe nicht davon aus, nach aktuellem Stand, dass es wirklich einen vollen Wipe für alles geben wird. Und selbst wenn es das tun sollte, wird CIG das nicht vorher ankündigen. Einfach um zu verhindern, dass die Leute Zeit haben, sich darauf vorzubereiten.
Klingt schon so wie das starke Mittelalter, als ob der Strom ausgefallen wäre oder sonst was. Also Star Citizen ist im Moment an vielen Stellen, ich kenne viele Leute, die im Moment einfach nicht spielen, weil sie sagen, sie warten halt auf diesen Wipe. Sie haben, auch wenn es nochmal gewiped wird, haben sie aber Bock, ein bisschen Progress zu machen und Lust auf eine nicht so kaputte Wirtschaft. Ja, und dann halt das Grindlastige. Also ich habe letztens auch auf dem PTU mal so eine Mission mir mal angeguckt und der erste Auftrag, den ich aufgemacht habe, war, ich war selber Nyx, flieg von Nyx nach Microtech, also von der einen Ecke im Universum bis zu der anderen für 55k oder sowas. Klar gab es auch noch andere Missionen direkt in Nyx, aber da habe ich mir gedacht, da geht schon viel Lebenszeit drauf. Ja. Da muss man nebenher noch vielleicht coden oder so.
Insbesondere, wenn du das dann 50
Mal machst. Ja, und brauchst ja trotzdem die Aufmerksamkeit ein bisschen. Ist ja nicht so, dass es auf Autopilot läuft.
Naja doch, aber ich würde schon sagen, wenn du dich da eingespielt hast, verbringst du den Großteil dieser Zeit im Quantum Travel und schaust dann diese lustige Partikelsysteme an, das dann da an deiner Scheibe vorbeifliegt. Aber mehr tust du auch 90% der Zeit nicht auf der Strecke, nichts zum Microtech.
Aber guck mal, es gibt ja auch Potenziale. Wir haben ja schon mal gesehen, wie so ein Archetyp ASD aussehen kann. Also mit Archetyp meine ich halt so eine Mission, die so ausgelegt ist, nicht unbedingt auf 100 Spieler, sondern eben auf wenigere. Es gibt schon mit Hather und so weiter. Also CIG hat schon eine Menge an Sachen gedroppt, wo ich auch gerne unterwegs war. Dann hast du dich halt hier da quasi Hather erkundet haben. Also das war schon geil. Und die Contested Zones, also wenn so Sachen immer mehr kommen, ist es ja ziemlich geil. Allerdings, ne, ohne die Wirtschaft, weil schon allein, dass du in bestimmten Gebieten Komponenten findest. Oder wie oft habe ich dich auch quasi gesehen, wie oft musstest du in die Contested Zones oder dann zum Hangar, um quasi auf ein Schiff zu hoffen und so weiter. Das war ja schon, sie haben ein paar Stellschrauben gedreht, die Missionsdesigner, die richtig gut waren. Und das ist jetzt halt nix. Aber guck mal, die hatten auch Weihnachten, die Jungs und Mädels, oder? Also so nach Motto, ja, ich habe ganz viele, die sagen, Moment, sei jetzt nicht so nachsichtig, wir peitschen die durch. Aber vielleicht ist es auch geschuldet, dass die ein bisschen runterkommen mussten. Ja, ich stelle mir den Job bei CIG richtig
an einigen Stellen bestimmt. Das ist aber auch so eine Sache, das war auch zu erwarten, das ist eigentlich jedes Jahr so, dass du in den ersten oder ja eigentlich im kompletten Januar eher so kleine Sachen hast, weil so ein Patch, der entsteht natürlich nicht nur in dem einen Monat vor dem Patch, sondern da stecken teilweise 5, 6, 7, 8 Monate Zeit drin und wir sehen halt immer nur das letzte Schuckchen davon, wenn dann auch tatsächlich offen über die Inhalte dieses Patches kommuniziert wird. Von daher, auch wenn dieser Patch ja nun vermutlich erst Anfang Februar live gehen wird, merkt man da durchaus noch die Nachwirkungen von den Weihnachtsferien. Aber das ist auch nichts Schlimmes, meiner Meinung nach.
Ist es ja auch nicht. Also so, das gibt so ein paar Punkte, wo. Ich weiß nicht, wieso. Ich muss automatisch immer, wenn ich Informationen über quasi Star Citizen bekomme, über CIG, muss ständig, irgendwas in mir fängt an, so Zeitachsen abzugleichen und sage, naja, was habe ich damals irgendwie so gewusst, was sie machen wollten? Was weiß ich jetzt? Was könnte kommen? Sofort geht so ein Zeithorizont los, wo ich mir ein paar Meilensteine auch hoffe. Aber ein, zweimal hat es auch gar nicht funktioniert, wie zum Beispiel jetzt mit der allerersten Iteration vom Basenbau. Ist auch etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, das hätte ich zumindest auf dem Tech-Preview erwartet, schon früher. Dauert hat. Und eine Sache kann man sagen, was sich nicht verändert hat, und wenn man lange Star Citizen verfolgt und CIG, sie halten vieles schon, aber einfach komplett zu anderen Zeitpunkten. Oft einfach verspätet. Wenn es heute heißt, dann ist es halt 3 Monate später da oder so. Das hat mir irgendwann mal die Rageness genommen, so sich darüber aufregen. Es ist dann immer nur wichtig, wenn es die Dinge betrifft, die mich betreffen. Wie können Sie mir sowas antun? Ja.
Ich sage es mal vorsichtig so, ich verfolge Star Citizen ja jetzt auch schon seit über einem Jahrzehnt als Projekt und dieses Spiel hat mich Geduld gelehrt. Sowohl wenn es darum geht, mal 5 Minuten vor dem PC zu sitzen und einfach nichts zu tun, weil du im Quantum Drive gerade von einem Ende von Pyro zum anderen fliegst, als auch wenn es um Entwicklung geht. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich ganz klar sage, CIG arbeitet dran, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ob die Features jetzt dieses Jahr kommen oder nächstes Jahr, ist mir relativ egal, weil ich habe jetzt schon ein Spiel, in dem ich extrem viel zu tun habe. Und wenn es dann soweit ist, geht es mir viel mehr darum, dass CIG sich dann die Zeit genommen hat, die Sachen vernünftig zu implementieren, als darum, dass sie wirklich bis zur Deadline XY rauskommen. Mhm. Und obwohl es, glaube ich, schade wäre, wäre ich CIG absolut nicht böse, wenn sie sich, keine Ahnung, im Sommer dieses Jahr hinstellen und sagen, hey Leute, tut uns super schrecklich leid, aber Squadron braucht noch ein halbes Jahr. Wir müssen den Launch auf 2027 verschieben. Auch da würde ich dann sagen, verschiebt es lieber und macht es ordentlich, als dass ihr jetzt überfrüht raushaut und damit eigentlich den Fehler der eigentlich aller anderen großen Player in der Gaming-Industrie wiederholt. Weil, wenn ich eine Alpha spielen will, dann setze ich mich ins PU oder aufs PTU, das ist noch schlimmer. Aber nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, weil ihr habt die Zeit. Und das ist auch meine Message an CIG. Nehmt euch die Zeit, die ihr für ein Feature braucht und versucht nicht jetzt mit jedem monatlichen Patch wieder irgendeine große Neuerung rauszudrücken, weil das wissen wir alle, das wird nichts. Das kann schon rein technisch gesehen gar nichts werden.
Macht nur die Reihenfolge anders, so wie der Daddy will. Ja, ein paar Leute.
Nein, kümmert euch lieber darum, die Features, die ihr versprochen habt, anzugehen und das ist das andere, kommuniziert das auch.
Oh ja, weil Kommunikation.
Viele Leute fragen halt gar nicht. Wenn du dir zum Beispiel einen Star Citizen live anschaust mit den Live-Fragen aus dem Twitch-Chat, natürlich gibt es immer die Leute, die dann fragen, wann kommt dieses Schiff, wann kommt das Schiff, wann kommt jenes Schiff? Wann kommt die Apollo, wann kommt die Polaris, wann kommt die Idris, wann kommt die Perseus, wann kommt die Ironclad, wann kommt die Kraken? Aber für mich persönlich ist das eigentlich völlig uninteressant. Weil ich weiß, irgendwann kommen diese Schiffe. Hoffe ich. Wenn nicht, wäre das sehr traurig. Aber mich interessiert es viel mehr, die Entwicklung und die Zwischenstände zu sehen und die Pläne zu hören, als dass man mir sagt, ja, ab dem Datum passiert was. Weil ich weiß inzwischen, wenn irgendjemand bei CIG irgendein Release-Datum nennt, löst das sofort den großen CIG-Fluch aus und das Universum wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass CIG diesen Termin nicht einhalten kann. Es ist einfach so.
Also, Frau, ich sitze hier mit angehaltenem Atem, weil du sowas gesagt hast, Squadden, verschieben, wäre dir lieber. Ich glaube tatsächlich, dass die bei Squadden so ein Point of No Return haben und ich weiß nicht, ob das schon reicht, ist eventuell nicht. Hat Chris Roberts nicht noch, wir haben noch über den Letter of the Chairman gesprochen.
Nein, ich gehe tatsächlich von dem, was ich so offiziell, aber auch von internen Quellen höre, gehe ich nicht davon aus, dass Squadron nicht dieses Jahr mehr rauskommen wird. Weil
es ist ja dieses Jahr schon. Es ist Mist. Ich bin ja noch Zustand in 2025. Sorry.
Nein, ja. es ist Ende Januar 2026.
28.01.2026 habe ich am Anfang hoffentlich auch so vorgelesen, ja. Sonst denken die Leute, die hören eine
alte Episode. Also, Nein, das heißt also, irgendwann innerhalb der nächsten 11 Monate soll Squadron rauskommen. Das ist schon echt krass, wenn man da mal so drüber nachdenkt.
Okay, ist das schadenfreund im Moment?
Aber es hat halt auch einen Grund, warum Chris Roberts... Es hatte auch einfach einen Grund, warum Chris Roberts verboten wurde, sich auf eine Bühne zu stellen und irgendein Datum zu nennen, weil alle ganz genau wissen, in dem Moment, in dem Chris es ausspricht, wird es nichts mehr.
Wir haben ja 2026.
Ja, nee, also da...
Ich drück die Daumen.
Wie gesagt, mich freut es aber auch, und das fand ich von CRGs Seite echt einen guten Move, dass man eigentlich sollte es ja schon Ende letzten Jahres rauskommen. Und ich fand, es war zu 100% die richtige Entscheidung, dass man sich wirklich vor die Leute gestellt hat und gesagt hat, hey Leute, tut uns schrecklich leid. Wir wussten, wir haben gesagt Ende 25. Aber wir schaffen es nicht. Deswegen setzen wir uns jetzt hin und kümmern uns darum, dass wir das Qualitätsniveau halten können, das wir versprochen haben. Wir wollen es nächstes Jahr rausbringen. Aber selbst da hat man dann ja nicht gesagt, normalerweise ist es ja üblich, dass man mit einer Verschiebung dann direkt gleich ein neues Datum nennt, weil dann sagt, keine Ahnung, Ende 25 wird nichts mehr, dafür gibt es jetzt 12. März 26, keine Ahnung. Einfach ein zufälliges Datum. Und wenn Squadron jetzt wirklich am 12.3. rauskommen sollte, dann weiß ich nicht, was ich tue, dann kann ich nur sagen, ich hab's gesagt. Nein, aber es ist 1, 2, 3, tolles Datum. Nee, aber dass man dann halt nicht direkt gesagt hat, 12. März, sondern dass man ganz klar gesagt hat, wir wissen es noch nicht genau, wir können es noch nicht sagen.
Ja,
wir tun unser Bestes.
Ist aber, das ist so. Ja.
Und ihr kriegt das Datum von uns, das exakte Datum, wenn wir ganz sicher sind, dass wir dieses Datum dann auch wirklich einhalten können.
Ich hab's ja schon. Und
ich glaube, das war ein Move, der...
Ja. Entschuldigung. Was? Ja. Ich hab's ja schon, also im Sinne von, also ich hab das Game Package mit Squadron 42, also ich muss es mir dann nicht mehr kaufen.
Das Spiel,
so,
ja, klar.
Ja, genau, ja.
Ich dachte gerade, du hättest jetzt das Datum.
Nee, um Gottes Willen, nein. Mir fällt nur auf, so wenn's dann mal so weit ist, ist mir auch egal wann, dann hab ich's, dann muss ich mir nicht kaufen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, boah, ich hab schon ein bisschen die Sorge mitgenommen aus dem Anfang dieser Folge und das könnte mit einigen Faktoren auch also es ist super schwierig, wenn's dann soweit ist, ne? Was ist, wenn Leaks kommen? Was ist, wenn Leute sagen, weiß was, so ein Spiel will ich heutzutage überhaupt nicht mehr spielen? Spielen und so. Die es haben wollten, haben es ja schon gekauft. Wird es echt ein Megaseller? Squadron 42 mit vielen Röhren, also so quasi Wing Commander in cooler, in besser. Wow.
Ich glaube,
für mich wird es geil.
Das Potenzial, da viel nochmal an zusätzlichem, auf der einen Seite Income zu generieren. Aber du musst es so sehen. Ja, viele der originalen Star Citizen Backer haben das Squadron Package mit drin.
Mhm.
Du hast es schon, ich habe es damals ohne jeglichen Aufpreis, habe ich es mit dazu bekommen einfach.
Mhm.
Und so geht es einigen Leuten. Aber wenn Squadron wirklich dieser epochale Blockbuster von Singleplayer-Kampagne wird, gehe ich ganz stark davon aus, dass es als Spiel viele Leute in diese Nische Star Citizen und Squadron überhaupt erst hereinziehen wird.
Mhm,
und davon geht CRG, soweit ich weiß, auch aus. Weil man muss es sich immer wieder vor Augen führen, ja, Star Citizen hat mehrere Millionen Spieler. Aber wir sind auf dem globalen Gaming-Markt sind wir eine winzig kleine Nische.
Mhm.
Und das Einzige, was Squadron schaffen muss, ist gut genug zu sein, dass Leute, die nicht schon Teil dieser Nische sind, dieser Weltraumspiel-Nische, sagen, boah, das sieht cool aus, das will ich spielen, das kaufe ich mir jetzt. Mehr muss es nicht schaffen. Es muss lediglich schaffen, Wellen groß genug, Wellen zu schlagen, die groß genug sind, dass sie eben über diesen Rand des Star Citizen Tellers hinausschwappen.
Aber das macht der CIG schon eigentlich ganz gut, egal ob bewusst oder unbewusst Presse. Sie sind immer im Top of Funnel, so würde ich das nennen. Also quasi, sie sprechen durch dieses Kontroverse und durch manche Entscheidungen sofort Leute an, die es auch blöd finden und die das auch dann auch quasi in den einschlägigen Blättern auch schreiben. So, und dann gibt's ja, wie gesagt, diese Kommentare und so weiter. Und das, wenn dann irgendwann mal die Zeitung schreiben, jetzt kommt's Gordon 42, können ja mal noch ganz viele Leute schreiben, dass sie es doof finden, aber das hat so eine Reichweite, dass diese Leute, die du gerade erklärt hast, dann in diesem Middle-Funnel oder quasi, ja, dass sie das wahrnehmen und sich dann quasi die Frage stellen, probiere ich das jetzt mal aus oder nicht? Das ist jetzt soweit.
Ja.
Ja.
Ja. Und ich glaube, und das ist noch das andere, es gibt halt ganz viele Leute aus der Generation Wing Commander, die haben so mit Star Citizen absolut nichts am Hut, weil für uns Star Citizen-Spieler ist Star Citizen das Spiel vom Macher von dem Wing Commander. Oh, wow. Aber viele Leute, die aus der Generation kommen, die haben an einem MMO wie Star Citizen absolut kein Interesse. Weil du musst es einfach so sehen, MMOs sind Zeitfresser. Da versenkt man viele, viele, viele hundert Stunden an Spielzeit hinein. Und viele Leute ist das in Kombination mit dem Multiplayer-Aspekt ist halt ein absoluter Turnoff. Die sagen ganz geil, ich möchte nach Feierabend, möchte ich entspannt irgendwas in meiner Geschwindigkeit zocken, wo ich eine vorhersehbare Zeit reinstecke und dann meinen Spaß damit gehabt habe und das Ganze möglichst ohne nervige Kinder, die mir dann in irgendeiner Weise mein Schiff zerschießen, ohne
oder eben auf der Konsole,
eine Meta, der ich hinterher rennen muss, ohne irgendwelchen Progress, den andere Leute sich dann zusammenfarmen, ja, und dann stehe ich da mit meiner Aurora und muss dann gegen die Polaris. Von daher hat Squadron auch das Potenzial, auch da wieder die Leute abzuholen, die eigentlich ein Weltraumspiel wollen, aber nicht im Multiplayer, nicht als MMO. Und da konnte man zum Beispiel bei Starfield sehen, wie groß der Markt für diese Art von Spiel eigentlich ist. Für ein schönes,
ein guter Vergleich, ja. Also
Weltraum, Singleplayer-Abenteuer. Und ja.
Gibt es jetzt auch mit der Star Wars-Mod, aber ist eine andere Geschichte. Ja, okay, verstehe. Dann mache ich mir doch ein bisschen weniger Sorgen aktuell. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Also wenn sie es irgendwie auch schaffen, auf die Konsole zu bringen, egal ob später oder wie auch immer, es könnte ja vielleicht bei Squadron ja möglich sein, ist ja kein Star Citizen, wo du unheimlich viel, viel mehr Knöpfe brauchst. Das wäre natürlich auch ein gigantischer, ich glaube, eine gigantische Einnahmequelle und so. Da holen sich zum Beispiel bestimmt ein paar Leute auch nochmal eine Konsole, ja, die sich kein PC dafür leisten wollen. Ja.
Es wird, glaube ich, viele Leute geben, die Squadron abholen wird, die mit Star Citizen als MMO nichts anfangen können. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen.
Ja, gibt's auch jetzt schon, ja, genau.
Ja. Der Markt dafür ist definitiv da. Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder seit einer Stunde zu Gange fast.
Ja, Akira hat gesagt, wir sollen so lange wie möglich machen. Ausgehungert. Der braucht mehr Podcasts. Aber dann fasse ich mal zusammen und du sagst vielleicht einen Punkt, den ich noch vergessen habe, weil das hilft mir gleich, die Beschreibung zu machen. Also Schiffe war am Anfang das Thema von Reworks, die Hermes, was sie da alles quasi ausgewirkt hat oder ihre Auswirkung in der Community, im Zusammenhang mit der Constellation. Die neue Aurora kommt, die Entwicklung von Schiffen haben wir somit besprochen. Wir haben kurz Lamp nochmal angerissen, da bin ich sehr gespannt drauf, wie diese Nachtsichtfunktion aussieht. Habe ich immer noch nicht gesehen und irgendwann mal ist es soweit. Über den Wipe haben wir gesprochen. Entschuldigung, und Squadron für 2026 war jetzt nochmal das Thema. In diesem Jahr gar nicht mehr schaffbar, Fragezeichen. Und dann haben wir ganz, ganz kurz angerissen, dass 4.6... Ja, ich bin jetzt skeptischer, aber das können wir ja vielleicht nochmal in der nächsten Episode aufgreifen. Die 4.6 habe ich noch hier die wir nur kurz angerissen haben, aber hey, sehr, sehr grindlastig haben wir da dazu gesagt und an und für sich aber ein schönes Setting, Pilze, ne, Pilzsporen und so weiter.
Es ist
und,
definitiv ein schönes Setting und es ist vor allem auch eine super Einführung für die Story, die wir ja wissen, die kommt. mit den Municipal Works und dem instanzierten FPS-Content auf Levski.
Mhm.
Weil ich gehe ganz stark davon aus, dass es dann im nächsten Schritt, vermutlich in der 4.7, soweit sein wird, dass wir uns dann eben um die Herkunft dieses Molina-Schimmels kümmern müssen und dafür müssen wir dann in die tiefsten Tiefen von den Belüftungssystemen von Levski rein.
So ASD-mäßig,
das wird, glaube ich, auch
nochmal
sehr interessant.
Ja, also ich glaube auch, oder vielleicht eher Contested Zone-mäßig. ASD, ja.
Nee, das haben sie ja schon gesagt. Das haben sie ja schon gesagt.
Ach, was, okay.
Die Municipal Works auf Levski werden kooperativer PvE-Content.
Mhm.
Da werden Reparaturarbeiten da sein, da wird es NPCs drin geben, gegen die man dann kämpfen muss. Mhm. Aber das ist eben genau dieser erste wirklich zu 100% instanzierte Content, der auf PvE-Spieler, da ist ja das Konzept, das sie vor 2,5 Jahren vorgestellt haben, dass du quasi reingehst und dann hast du verschiedene Ebenen und dann kämpfst du dich immer ein Stück weiter runter, schaltest dann quasi eine Abkürzung dahin irgendwo frei, schaltest einen Fahrstuhl auf die nächste Ebene weiter frei und so weiter und so fort. Und dass man dann halt immer tiefer
Rätsel
in diese Dinger reingehen kann. Und je weiter man reingeht, desto besser wird der Loot, desto besser wird die Sachen, die man da findet.
Ja, das meine ich mit Contested Zone so vom Aufbau, aber ist es nicht. Ist es ja noch cooler eigentlich. Was heißt cooler? Anders. Also schon mehr ASD, also so nach Motto, das heißt, du dringst immer weiter vor. Das war ja bei ASD auch ziemlich geil mit den verschiedenen Stockwerken, erstmal die verschiedenen Gänge. Ja, das könnte wieder spannend werden, so. Ne? Letzte Frage an dich, weil du gesagt hast, du spielst ja im Moment, du spielst viel Star Citizen. Wenn du im Moment Star Citizen anmachst, um was zu machen? Holst du dir weitere Schiffe aus dem Exec-Hanger oder, I don't know, hast du da irgendwas?
Exec-Hanger mache ich aktuell nicht so super viel. Aktuell bin ich relativ viel zugange gewesen jetzt in den letzten Tagen mit der Daymar Rally. Ansonsten bin ich aktuell wieder relativ viel mit Neulingen unterwegs, zeige denen einfach die verschiedenen Missionen, die man machen kann. Ich habe gerade eine Gruppe von Real-Life-Freunden, denen ich Star Citizen gezeigt habe und wir sind zusammen, haben wir angefangen mit den dem QV-Stations in Nix, also haben uns dann die ISD-Facilities angeschaut, haben uns Hathor angeschaut, haben uns den Wurm angeschaut und gehen quasi einmal die Woche hin und gucken uns einfach zusammen irgendein Stück neuen Content an, mit dem man sich dann Nachmittag lang beschäftigen kann.
Das ist klasse, Frischlinge schnappen. Ja, okay, das ist immer eine gute Idee. Da gibt es viel zu sagen, der Tibetus macht das
oft. Vor allem ist es dahingehend auch meiner Meinung nach sehr schön, dass man halt einfach sieht, wie eine Person, die Star Citizen jetzt zum ersten Mal wirklich erlebt, diese Sachen sieht, was der Ersteindruck ist, weil ich sehe diese Sachen zum 100. Mal und denke über gewisse Sachen einfach gar nicht mehr nach. Und gewisse Dinge sind für mich absolut selbstverständlich. Und dann hast du auf der anderen Seite aber einen Neuling, der dann in den Onyx-Facilities zum ersten Mal in den Reaktorraum reingeht und dann da steht und erstmal sich nur umguckt und dann feststellt, oh Gott, warum laufen die da oben unter der Decke? Und dann diesen Sprung macht. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal da drin waren und als erstes mal diesen Sprung gemacht haben, diesen reinen Leap of Faith, muss man ja sagen, also diesen Sprung des Glaubens unter der Prämisse, entweder ist hier jetzt wirklich keine Schwerkraft oder ich liege gleich als große rote Pfütze 50 Meter da unter mir in der Tiefe. Und solche Sachen einfach bei oder anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie solche Sachen zum ersten Mal erleben und das Spiel entdecken, ist für mich eigentlich mit einer der schönsten Sachen, weil einer der großen Faktoren in Star Citizen für mich ist einfach dieses Entdecken. Selbst wenn es einfach nur heißt, dass ich mir ein Schiff nehme und über einen Planeten fliege, Microtech zum Beispiel, mache ich das aktuell ganz gerne, und mir einfach eine zufällige Gebirgskette raussuche und mich dann da hinsetze in der Außenperspektive und einfach durch diese Gebirgskette fliege und wieder denke, boah, ist das hier eine schöne Ecke im Verse. Weil diese Momente hat Star Citizen ganz viele.
Jedes Mal, wenn ich aus dem Hangar starte und dann Planet und ich komme schon wieder ins Stottern. ich weiß genau, wovon du sprichst.
Nee, aber diese Momente, diese malerischen Szenerien und diese Ecken, wo man einfach, wenn man sie sich nur mal 2 Sekunden anschaut, feststellt, boah, ist das hier hübsch. ich wäre der glücklichste Mensch auf diesem Planeten, wenn ich hier jetzt einfach mein kleines Häuschen hinbauen könnte und hier den Rest meines Lebens verbringen könnte. So ungefähr.
Mhm.
Und solche Sachen sind für uns eingefleischte Veteranen absolut selbstverständlich. Dem schenken wir keine weitere Betrachtung. Und ich glaube, wo ich aktuell wieder meinen Spaß dran habe, ist auf der einen Seite mitzuerleben, wie andere Menschen diese Erlebnisse zum ersten Mal haben und auf der anderen Seite auch diese Erlebnisse für andere Menschen hervorzuheben.
Mhm.
Das kleine Anekdote von der DEMA Rally, kurz für alle Leute, die es nicht wissen, ich bin bei Atmo eSports, das heißt also dem Veranstalter von der DEMA Rally, bin ich Kamerapilot, das heißt also ich mache mit bei der Live-Übertragung und es ist mir dieses Jahr gelungen, den Opening-Shot festzuhalten.
Gigantisch.
Und einfach nur eine super geniale Szenerie, wo ich selber hier wirklich nur gesessen habe und mir gedacht habe, eigentlich musst du hier irgendwas tun, aber du kannst nichts anderes tun, außer hier gerade vor deinem Rechner zu sitzen und zu sagen, boah, ist dieses Spiel hübsch. Einfach Crusader dabei zuzuschauen, wie unten im unteren Bild, Teil des Bildes sich gerade die ersten Rennfahrer an der Startlinie aufstellen und darüber geht Crusader riesig groß am Horizont auf.
Ja, war
einfach
sehr
diese
groß im
Momente
Bild, ja.
Für mich selber wieder zu entdecken und dann mit anderen Leuten zu teilen. Ich glaube, das ist das, was mir gerade an Star Citizen unglaublich viel Spaß macht.
Sehr cool. Ich habe jetzt noch einen kurzen Impuls, der ist jetzt aber echt kurz, eine Idee, vielleicht machen wir es heute das erste Mal. Wir beenden den Stream einfach mit zwei Empfehlungen, denn ich habe nämlich was, was ich empfehlen könnte, vielleicht fällt dir auch was ein. Es kann ein Spiel sein, eine Netflix-Serie oder sonstiges. Und bei mir ist es in dem Falle, ich glaube, es ist tatsächlich eine Serie auf Netflix, Resident Alien Staffel 2 ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht schon länger da. Auf jeden Fall, wer makabren Humor macht und mag und schaut euch da den Trailer an. Mir hat es sehr viel zu lachen gegeben. In Staffel 2 ist ziemlich genau mein Humor. Hast du irgendwas, was du uns empfehlen kannst, was wir schauen oder spielen sollten noch? Oder lesen vielleicht auch, ne? Da bist du bewanderter als ich. Herr der Ringe könnte ich euch empfehlen.
Ja, Herr der Ringe ist aus künstlerischer Sicht sehr interessant. Aber unter uns, die Bücher sind, muss man schon Geduld mitbringen und wenn man darauf steht, zu lesen, wie 10 Seiten lang beschrieben wird, wie schön grün das Gras im Hobbing ist, dann ja. Ansonsten sind die teilweise doch leicht in die Jahre gekommen.
Oder
aber gut, wer bin ich, mich zu beschweren? Ich habe kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe den Großteil meiner Kindheit habe ich Karl-May-Bücher gelesen.
Okay.
Was natürlich immer sehr geil kommt, wenn du dann in der 4. Klasse ein Lesetagebuch schreiben sollst und alle anderen schreiben dann ihr Lesetagebuch über irgendwelche Pixie-Bilderbücher und was weiß ich. Und ich lese gerade Winnetou und der Schatz im Silbersee und meine Lehrerin kam dann irgendwie nur an und sagte, ist das jetzt dein Ernst? Bist du da schon alt genug für?
Oh Gott.
Ja, meine Mutter hatte die komplette Karl-May-Connection und da irgendwann sind mir die Sachen zu lesen ausgegangen und da habe ich mir halt die Dinger genommen und dann alle 40, 50, 60 Bücher, die sie da hatte, habe ich dann nach und nach verdaut. Die Abenteuer des Old Shatterhand.
Dann frage ich dich nicht nach dem Schuh des Manitou und würde sagen, wir kommen in die Abmoderation.
Da gab es doch einen zweiten Teil von.
Ich glaube, jetzt haben die einen fünften oder so. Also Hut ab erstmal für die Leute, die in diesem Alter noch Filme drehen.
Ja,
Bulli ist auch nicht mehr der Jüngste.
Bulli ist nicht mehr der Jüngste, aber es könnte schlimmer sein. Ich freue mich auf Spaceballs 2.
Jawohl, in diesem Jahr sogar.
Nee, oder? Nächstes Jahr, 2027.
Ach, 27? Ich war mir felsenfest sicher. Okay, wenn Mel Brooks irgendwie 100 wird oder so. Okay, ich denke, diese Episode werde ich so ausfaden lassen. Wir quatschen jetzt einfach die ganze Zeit weiter. Nein, Daddy, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön, wie immer. Und wenn ihr Bock habt, da quasi Input uns zu geben, ihr findet die Kanäle, wie ihr uns erreicht, unter dem Podcast. Und habt Spaß da draußen. Sag du auch noch was, das war jetzt keine gute Moderation.
Ja, und denkt alle dran, wenn Mel Brooks mit 101 noch Joghurt spielen kann, dann könnt ihr eure Träume auch verwirklichen.